Martin, kannst du eigentlich einen Zaubertrick?
Oh ja, das kann
ja?
ich.
Wie ja, wie denn, was denn?
Ich kann eine brennende Zigarette in meiner bloßen Faust verschwinden lassen.
Wirklich?
Ernsthaft, ist wirklich wahr.
Hast du noch nie gemacht mit meinen Zigaretten?
Ey, ich hab, was, habe ich noch nicht gemacht?
Nee.
Dann muss ich dir mal zeigen. Also, ich habe mich mit Zauberei und Magie und so eine ganze Zeit lang beschäftigt. Es macht schon Spaß. Ich konnte auch mal meinen Schlips schweben lassen. So.
Wahnsinn.
Das ist ich ja trage nur so selten ein.
Ja, das ist toll.
Und du?
Ich konnte mal so als Kind, Jugendlicher, konnte ich mir so Kartentricks. Kann ich aber irgendwie nämlich vergessen.
Ach so, Kartentrick kann ich auch. Ich kann einen richtig guten Kartentrick.
Ja, aber den können wir jetzt leider nicht zeigen. Also ja, das stimmt, ja, erklären das ist auch blöd. Ja. Aber ich habe lange mal, ich habe lange mal so als Walk-Act gearbeitet. Auch. Ja. Walk-Act sind so Leute, die lustig sind, aber so in Veranstaltungen rumrennen in Kostüm. Und da war ich immer, da war ich Polizist.
Ja, meistens. Ich weiß. Und, Humorpolizei warst du.
Humorpolizei, genau, das war ich.
Nein.
Und ja, da haben wir ja ganz, da haben wir ja wirklich, da haben wir wirklich einfach einen Zaubertrick einfach erklärt. Also wir haben den Zaubertrick gemacht.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, so, jetzt zeigen wir mal, wie es geht. Mhm. Also das, was man als Zauberer ja gar nicht machen darf. Nicht. Aber da erstens waren wir Polizei und zweitens waren wir keine Zauberer. Deswegen konnten wir das erklären. Ich kann nur den Hinweis geben, es war dieser Zaubertrick, wo man ein Tuch verschwinden lässt.
Ja,
das ist. Und ich möchte an dieser Stelle wirklich sagen, wie es funktioniert. Also passt mal auf. Da muss man einfach.
Das ist spontane Verbrechen und heute geht's um Magie.
Ich wollte den Witz mit Magie machen, Magie und Magie, aber ich verkneife mir jetzt einfach, Martin.
Ja, danke.
Los geht's. In welchem Jahr sind wir denn?
Wir sind 1979.
Witzig, das habe ich genauso gelesen wie du.
Ja. Ja, das ist ja witzig.
Ja.
Wir können beide gleich lesen.
Das ist 1979, gut, wir haben die gleiche Akte gelesen.
Gab es hier im Wendland, in unserer wunderschönen kleinen Ecke hier in Deutschland, gab es einen fahrenden Magier. Und der hatte eine wunderschöne Assistentin und die sind mit so einem schwarzen, es war ein alter Leichenwagen, sind die rumgefahren. Der war groß bedruckt mit so mit Sternen und mit goldener Schrift und so weiter. Und so sind die quasi, haben die hier in den kleinen Dörfern, überall in den Dörfergemeinschaftshäusern, haben die ihre magischen Vorführungen gemacht. Es gab immer zwei Veranstaltungen am Tag, eine für Kinder und eine am Abend für Erwachsene. Und manchmal gab es dann auch ganz spät eine Late-Night-Show. Also und so über so eine Late-Night-Show, darum dreht sich's heute.
Ü 18.
Ganz genau. Dann,
genau. Und auf diesem schönen alten Leichenwagen stand sein Name, Giuseppe Fantastico hieß der. Ja. Und da stand da drunter Zauberei und Illusion.
Ja.
So in so Sternen, mit Sternen drum.
Und genau, so ein Zauberstab war drauf zu sehen, der so genau, die Sterne raussprühte. Und ganz klein darunter stand der Name seiner Assistentin, nämlich Giselle Chevalier. Mhm. Und die beiden waren zu diesem Zeitpunkt 1979 in ihren späten 30er Jahren, will ich mal sagen. Er war 38, sie war 36. Und die beiden hatten sich in Monaco kennengelernt. Auf einer Tour quasi. Dort hatten die beiden sich verliebt. Er war dort magisch unterwegs.
Ja, der hat da schon, also er hat diese Anfänge als Zauberer in Monaco gemacht. Ne?
Genau.
Der hatte so in Hotellobbys gezaubert.
Genau.
Das war früher nochmal so richtig in. Also ja, es gab immer einen Pianisten und einen Zauberer.
Ja. Wir müssen mal erklären, wie der Mensch aussah. Der hatte schon als er so früh war, silberne Haare, also so grau, das ist, aber es war ein ganz dichtes Haar. Mhm. Also auf dem Foto hier kann man auch sehen, es war eine ungewöhnliche Frisur. Ich finde, sie sieht so ein bisschen aus wie, man muss sich vorstellen, so ein bisschen wie so eine Adolf Hitler Frisur, aber in Silber. Also so ein schräg geschnittener Pony. Versucht man.
Scheitel.
Ja, genau. Aber ein ganz harter Scheitel. Mhm. Der war so, wenn du dir eine Uhr vorstellst, so war der von oben von 11 Uhr runter auf 5 Uhr geschnitten. Also so, ne? Also so richtig so ein
richtige Gefälle.
So ein richtig hartes Gefälle.
Und der genau, hatte ja
also sein rechtes Auge war damit quasi verdeckt.
Ja, im Grunde ja.
Der hatte ganz wunderschöne grüne Augen, was natürlich mit diesem Kontrast, dieser lange, dünne Mann mit diesen feinen Gliedmaßen und dieser ruhigen Art, diesem Gang, den er drauf hatte, war das eine echt eine Erscheinung. Es war schon einer, der so Charisma hatte.
Der hatte ja beruflich wie privat immer Frack getragen.
Genau.
Also so ein Pinguin, ne?
Genau.
So ein bisschen länger. Mhm. Und er hatte einen Bart wie Salvador Dali.
Ja, so einen,
so einen ganz dünnen, genau. Gezwirbelten, ja. Langen Bart,
genau.
Hatte er.
Ja, und bei seinen Vorführungen hat er oftmals diesen Bart so gezogen und gedreht. Und wenn er ihn losließ, dann sind die beiden Bartstoppeln, so die beiden Bartenden, so zusammenge wie so eine kleine Feder. Und dann hat er gesagt, Fantastico.
Ja, genau. Immer so, das war so ein bisschen das Zeichen für Applaus.
Ja, genau.
Und seine Frau, muss man ja sagen, also es war ja auch seine Lebenspartnerin, Giselle, die hat dann immer noch mal so eine Geste gemacht, damit die Leute dann auch noch mal klatschen und applaudieren. Ja. Ne? Hatte teilweise auch so ein Schild, wo in zwei Sprachen Applaus drauf stand. Vorne stand auf Deutsch Applaus und hinten stand Applaus.
Genau.
Auf Französisch.
Richtig. Ja. Und Giselle war aus sehr gutem Elternhaus, war eine erdbeerblonde Frau, erdbeerblond sagt man, glaube ich, wenn das so ein nicht so ein ganz kräftiges
rotblond
genau, und hatte auch so ein so ein bisschen eher wie Mireille Mathieu so einen Schnitt, also vorne so einen strengen Pony, und die Haare fielen ihr auch auf die Schultern, lange wunderschöne Haare und auch ein sehr fein geschnittenes Gesicht und ganz lange Wimpern und Sommersprossen, also war auch wirklich eine absolute Erscheinung. Und wenn die sich dann für ihre Auftritte umgezogen hatten, dann trug sie immer so ganz leichte Tücher, die ihren Körper umspielten, und es war alles eine einzige Geste, lasziv und sexy und aber auch Abstand bewahrend und so. Also zwei Personen, die, wenn die den Raum betreten, da haben jetzt sich alle umgedreht.
Und die waren auf Tour, und die waren natürlich auch auf Tour in der BRD 1979, und hatten diese Tour, die starteten immer in Monaco jedes Jahr. Und arbeiteten sich durch Frankreich, dann durch die Schweiz, dann über Freiburg, Stuttgart, Frankfurt, Göttingen, Hannover, Celle, Uelzen, Wendland.
Genau.
Das war immer die Tour eigentlich auch.
Ja.
Also beziehungsweise es war die Tour im Jahr 1979, es waren immer mal andere, aber das war die Tour 1979.
Ja, das war das fünfte Jahr, dass die beiden zusammen unterwegs waren, und mittlerweile war natürlich, waren die Locations, also die Venues, wo sie gespielt haben, schon immer fest gebucht, weil man sich auf sie freute, und sie kam immer jedes Jahr mit einem neuen Trick. Und es war so, dass Giuseppe immer davon sprach, dass er den ultimativen Trick mitbringen wollte im nächsten Jahr. Den ultimativen Trick. Und der ultimative Trick, das wissen wir alle, ist die zersägte Jungfrau.
Richtig.
Ja.
Vorher gab es halt so Tricks mit Tomaten, mit Kaninchen.
Ja.
Er hatte eine lebendige Schlange verschwinden lassen.
Ja.
Also er hatte diverse Tricks gehabt, hat also auch schon Besteck verbogen, nur mit Willenskraft. Ja. Also hat ja
Tauben,
auch,
natürlich Tauben, ne?
Es war ja auch Illusionist, der war ja nicht nur Zauberer, sondern auch Illusionist. Da stand auf seiner Visitenkarte auch drauf, Zauberer und Illusionist, beziehungsweise Magicon et Illusionist.
Illusioniste, richtig. Als Giselle Giuseppe kennenlernte, war sie natürlich total fasziniert von ihm damals. Und mit der Zeit führte er sie immer mehr ein in seine Tricks, und sie begann, ein Teil seiner Show zu werden. Und ein sehr wichtiger Teil. Und die beiden hatten natürlich eine totale Liebesaffäre, sind in diesem Leichenwagen, mit dem sie rumgefahren sind, haben sie auch geschlafen. Das war ganz gut ausgebaut, hört sich jetzt ein bisschen uncomfy an, aber es war sehr gemütlich dort drin und so. Alles mit Rot ausgekleidet. Und sie hatten, das war eine Zeit, in der sie einfach Liebe und Arbeit verbunden haben, wie zwei sich schlängelnde Schnecken. Verschlängeln, weißt du, so Schnecken, die so verschlungeln sind, ja, verschlängelt sind und sich so gegenseitig in ihrem Schleim so einhüllen, aber in schön.
Giuseppe Fantastico hatte natürlich auch einen bürgerlichen Namen, der hieß eigentlich Bernd Backen. War auch gebürtig in Deutschland, aber natürlich diesen Namen wollte er gar nicht hören. Da werden wir später nochmal darauf zurückkommen. Es wird in diesem Fall noch eine Rolle spielen, warum ich diesen Namen erwähne. Nicht nur, dass wir den auch mal wissen, aber Bernd Backen. Wird später als Name wird das nochmal eine Rolle spielen. Mhm. Sie kamen also ins Wendland und wurden beauftragt damals von
vom Bürgermeister, ne?
Vom Bürgermeister. Und zwar war das Rüdiger Hahntritt. Rüdiger Hahntritt war Bürgermeister von Dünsche.
Genau.
Ja, damals. Ja. Genau. Und der wollte unbedingt ins Gasthaus also heute würde man sagen, das war ein Event. Also das war ein Event mit Essen und Zauberei.
Ja.
Also wie so eine Dinner-Show
würde ich sagen. Ja. Das, heutzutage machen ja auch manche Leute, gibt's ja wunderschöne Dinner-Shows auch,
also gerade im Winter. Ich habe letztens Karten gebucht unter improdinnershow.de.
Ja.
Soll mal drauf gehen.
Ja.
Jedenfalls war das eine Dinner-Show, die Rüdiger Hahntritt da gebucht hat.
Genau.
Als Bürgermeister, denn er war auch der Gastronom.
Genau.
Muss man sagen. Ins Gasthaus. Gasthaus Hahntritt war das damals, sehr berühmt damals in Dünsche.
Das kannte da jeder.
Genau, der plante also dieses Essen und die Leute freuten sich natürlich auch endlich mal wieder was los und so. Und
es war ausverkauft. Jedes Jahr war das ausverkauft. Und alle warteten ja eigentlich immer auf diesen ultimativen Trick, von dem Giuseppe jedes Jahr auch immer der wieder erzählt. Trick. Der neue Trick, ganz genau, ja. Und der kam immer wieder mit neuen Tricks, auch in den Jahren davor. Es wurde teilweise mit Pferdeblut auch was gemacht und so, dass in so einer Blase das Pferdeblut drin und so weiter. Also es war immer fantastisch, es war immer so ein bisschen skurril auch. Mhm. Es war immer
morbide
auch. Morbide und es war immer so am Rand. Also es war jetzt kein sehr gefälliger Zauberer, muss man sagen. Ne? Auch einer, der in dem Umgang mit dem Publikum immer ein bisschen forsch und so voranging. Also der war jetzt kein People-Pleaser.
Man hatte auch ein bisschen Angst vor dem eigentlich.
Ja, genau.
So
das gehörte zur Show dazu.
Ne, und wenn man die beiden so sah auf der Bühne, im Hintergrund lief immer von einem alten Grammophon, liefen immer so Nocturne von Chopin. Also so wehmütige, sehnsüchtige Klavierstücke, immer dieses Knistern und Knacken und man hatte immer das Gefühl, es ist wie ein Schwarz-Weiß-Film, den man sich anschaut.
Ja. So ganz wunderschön, von der Atmosphäre wunderschön eingeschlossen standen die da beiden da auf der Bühne und hatten dann ihr Equipment auf, teilweise ein Skelett mit auf der Bühne und so alte Glaskolben, die so ein bisschen wie so ein Labor nachempfinden sollten.
So zaubertrankmäßig.
Ganz genau. Giuseppe und Giselle waren nun im Prinzip Tag und Nacht seit 5 Jahren zusammen und arbeiten zusammen und so. Und man, wie das dann so ist, mit der Zeit reibt sich so eine Beziehung auch so ein bisschen ab und man ist so ein bisschen, es ist alles nicht mehr so frisch. Und als die beiden 1979 jetzt ankamen in Dünsche, da war ein Knacks in der Beziehung.
Es war ein Knacks in der Beziehung, und das lag vor allen Dingen daran, dass Giselle nicht mehr in die Paillettenkleider passte.
Genau.
Warum passte sie nicht mehr rein? Sie hatte nicht einfach nur zugenommen, sondern
sie war schwanger, ja.
Ja, weil sie natürlich auch auf engstem Raum war sie plötzlich schwanger und sie hatte
zwei Gebärmütter,
dementsprechend, das war ja nicht eine einfache Schwangerschaft.
Nee.
Das war quasi mal Vierlinge. Es war klar, dass es Zwillinge werden.
Ja, es waren zwei Zwillinge, also Vierlinge, die da in ihrem wunderschönen Körper heranreiften. Ja.
Und das Problem an der Sache, jetzt kommt das Problem, das hatte Giuseppe nämlich nicht gesagt. Das heißt, die Kinder wuchsen quasi, sie wusste, was mit sich los ist, aber er wusste es nicht. Und er dachte nur, warum passt sie denn nicht mehr ins Kleid oder sieht doch alles komisch aus. Sie hat versucht, mit weiteren Kleidern zu arbeiten und so, das hat alles nicht funktioniert. Ja. Aber irgendwann stellte er sie zur Rede und sagte, ich bin schwanger. Und das war für ihn der Grund zu sagen, okay, weil mit Kindern ist das alles nicht mehr möglich, war seine Aussage.
Ja.
Dann endet hier unsere Karriere
ganz
quasi.
Genau. Ja.
Und wovon sollen wir leben? Und alles, also.
Und er hat sie beschuldigt im Prinzip, dass sie mit ihrer Schwangerschaft, dabei ist das ja durch die Frucht seiner Lenden ist das passiert. Aber er war so auch für ihn war sein Hauptfokus war die Erfüllung seines Traums, diesen besonderen Trick hinzubekommen. Und im 1979 war er so kurz davor, diesen Trick, nämlich das Zersägen der Jungfrau, genau, hinzubekommen. Er war so kurz davor.
Und er hat ja zwei Probleme jetzt. Ja. Erstens, sie war keine Jungfrau mehr. Und zweitens ist,
sie
hat nicht mehr in diese Kiste reingepasst.
Er war viel zu fett.
Das heißt, er musste natürlich irgendwie auf eine Alternative zurückgreifen.
Probiert haben sie das ja noch. Also er hat ja diese Kiste gehabt und man muss sich vorstellen, das ist so eine schwarze Kiste und da hat er sie dann reingelegt, aber mit den Arschbacken schon ist sie nicht richtig, er hat sie mit einem Schuhlöffel versucht reinzudrücken und dann war das so, dass sie die Klappe oben versucht hat zuzudrücken, aber oben schwabbelte alles und der stramme, schöne Bauch und die Arme waren auch schon so, es ging nicht zuzumachen,
die Box. Das war ja quasi schon so einer seiner Tiefpunkte, wie er das ja auch sagte, so einer der Tiefpunkte in der gefrorenen Nordstadt, als sie da diesen Auftritt hatten, diese Kiste nicht mehr zuging. Das heißt, da musste er sich ja schon eine Sorgen machen, wie mache ich denn dann die nächsten Auftritte? Das heißt, die haben sich ordentlich gestritten, weil es stand dann der Auftritt in Celle und in Uelzen an. Und da
und Celle ja und mit Uelzen, weiß man, das ist ein super Publikum, gerade Uelzen. Das sind Spitzenleute. Ja. Man muss sich das jetzt mal vorstellen, wie das ist. Sie ist im Alter jetzt noch, sie war 36, zu dem Zeitpunkt war das schon auch war sie schon quasi eine alte Mutter, sollte sie eine alte Mutter werden, also schon ein bisschen fortgeschritten. Und sie hat sich natürlich total auf diese Kinder gefreut und war auch immer noch in Giuseppe auch immer noch verliebt. Es war immer noch der Mann, ihrer Träume, ist ja auch klar. Ey, wer will nicht so einen Zauberer haben, ne?
Ja, und er hat mit so einem natürlich
mit so einem silbernen.
Ja. Richtig. Und er hatte natürlich aber das Geschäft im Nacken. Also er hatte das Problem, dass ja die Auftritte, so wie sie vertraglich festgehalten waren, in Gifhorn, in Celle, in Uelzen, ja so nicht stattfinden konnten.
Konnten ja gar
weil
nicht.
Weil er noch nicht die zündende Idee hatte.
Er hatte Angst vor der Vertragsbrüchigkeit.
Ja, auch. Unter anderem war das ja eine Agentur, die für diese drei Auftritte Verträge gemacht hat. Und zwar war das die Agentur von Barbara Besenbeißer.
Genau.
Ja. Und die saß ihm im Nacken und hat gesagt, natürlich Regress. Ne? Ja. Weil er hat ja angekündigt, der tolle neue Trick. Und der fand dann nicht statt. Und die Leute haben also sind auf die Barrikaden gegangen, haben sich beschwert, wollten ihr Geld wieder haben. Und dementsprechend saß er da schon und hatte finanziellen Druck.
Ja, und ist immer zwischen ihr und der Telefonzelle, wo er die Besenbeißer angerufen hat, immer hin und her zwischen seinen Problemen im Prinzip hin und her. Und dann ging's, denn als er dann nach Celle kam von Gifhorn aus, da kam ihm die Idee, wenn die eigene Frau nicht mehr in die Kiste passt, weil die Kiste zu groß geworden ist, dann muss man wen anders machen. Und der hatte die Idee, einfach den Trick so aufzuziehen, also das Zersägen der Jungfrau so aufzuziehen, dass er eine Person aus dem Publikum nimmt, was natürlich auch nochmal insofern ein Schritt nach vorne wäre in dieser Nummer, weil die Spannung für das Publikum natürlich total steigert, weil man ja teilweise die Menschen auch kennt, die dann, wenn man in der Stadt, also wenn ich in Uelzen wohnen würde und dann wird dann da vorne hier Sibylle Dingsbums irgendwie auf die Bühne geholt, dann denke ich, ja, die kenne ich ja und dann weiß ich auch, dass jetzt wirklich...
Naja, wird wirklich.
Das wirklich...
Das ist ja nicht einstudiert.
Genau.
Also, das ist so. Er hat sich also entschieden, dann aber im Wendland natürlich auch Freiwillige zu nehmen. Wir springen nochmal an den Abend Dinnershow in Dünsche. Mhm. Klingt auch schon wie eine Folge, Dinnershow in Dünsche.
Ja.
Bei Hahnentritz.
Ja.
Ja. Also das heißt, er fing an, locker loszuzaubern, ein paar Kartentricks. Mhm. Was mit Wasser geht, ist auch immer gut mit Wasser. Vorne erste Reihe wird ein bisschen nass, ist auch ein bisschen unterhaltsam.
Immer lustig, ja, genau.
Also die Leute lachen sich schlapp und so.
Wir machen das ja auch vorne erste Reihe ein bisschen nass.
Immer ein bisschen
aber nass. Aber nur mit meiner Spucke meistens.
Ja, weil du so eine feuchte Aussprache hast.
Naja.
Naja, jedenfalls der Zeuge Jörg Schrumpf, der vorne in der ersten Reihe saß, also berichtete quasi erstmal von den ersten Tricks. Mhm. Der war ja auch in dieser deutschen Vereinigung für Zauberer, weil der nämlich Hobbyzauberer war. Der war in diesem Verein mit drin. Das heißt, der überwacht.
Der magische Zirkel heißt das.
Ja, der magische Zirkel und der quasi war auch ein magischer Berater. Mhm. Also der hat ja quasi auch die Show nochmal so mit begutachtet und das ist wie so ein TÜV für Zauberer.
Genau.
Da sitzt immer einer drin, der nochmal guckt, ist das alles auch korrekt gezaubert. Ja, nicht, dass man sich dann verzaubert und dann ist halt scheiße. Der hat natürlich gleich schon geahnt, die Frau in die Kiste, also da hat er sich schon Notizen gemacht. Er ist ja vorne in der ersten Reihe und das machte natürlich Giuseppe richtig nervös. Also das macht ihn richtig nervös, weil er auch gesehen hat.
Er stand voll auf dem Prüfstand in dem Moment.
Er wusste ja nicht, dass der Zaubertüfter da ist. Also er wusste ja auch nicht, wer es ist. Mhm. Er hat es nur geahnt, weil der sich ja plötzlich Notizen macht. Also er dachte erst, es wäre die Presse.
Wenn einer in der ersten Reihe sitzt und auf einmal anfängt zu kritzeln, wirst du nervös.
Das wäre die Presse. Ja. Aber es war nicht die Presse, sondern es war der vom magischen Zirkel. Jörg Schrumpf. Und das heißt, der Druck wächst und er dachte, okay, jetzt, ich hab's mir vorgenommen und das ist jetzt die einzige Lösung. Ich hole mir eine Freiwillige, beziehungsweise hole mir jemand aus dem Publikum. Und er schnappt sich
Rapunzel Stelzenmüller,
genau. Auch lange blonde Haare, Pferdehaar zu einem Zopf zusammengebunden, bis zum Hintern runter, muss man sich vorstellen. So groß,
17 Jahre,
wie so ein Hefezopf,
sah das aus. Modelfigur.
Ja.
Ja, also eigentlich für die Kiste auch ein bisschen zu lang, aber gerade so würde die reinpassen, die hat er gesehen. Kiste. Für die schwarze Kiste.
Achso, ich dachte für ihre. Hm. Aber er hat gesagt, okay, das machen wir. Und wer wurde zur reinen Assistentin abgestempelt? Nämlich Giselle.
Ja.
Die mit dieser Rolle natürlich gar nicht mehr klar.
Und die hat auf der Bühne auf einmal, hat die natürlich gute Miene zu bösem Spiel gemacht, weil das gehört zu ihrer Rolle in dem Moment, aber sie war natürlich tief gekränkt, muss man sagen. Ne?
Ja.
Als diese wunderschöne Rapunzel mit 17 Jahren, halb so alt wie sie quasi, könnte ihre Tochter sein, so ungefähr, als die da hochhackig auf die Bühne geführt wird, unter dem Applaus der Leute, man muss sich vorstellen, die Scheinwerfer erzeugen richtig Licht, es ist rotes und blaues Licht und
Nebel,
Giuseppe reicht ihr die Hand und sie legt ihre zarte Hand auf seine grobe Zaubererhand und er führt sie zu der Kiste und fängt an, den Trick zu moderieren.
Genau, fängt an zu moderieren und natürlich sagt er Giselle, die Säge. Ja, es gibt ja die Säge und sie reicht ihm also so einen Fuchsschwanz, so eine Fuchsschwanzsäge ist das, glaube ich, gewesen.
Ja,
so
genau.
Eine kleinere. Mhm. Normalerweise nimmt man auch so eine richtig große, aber er hat ja diese kleine gehabt in seinem Trick. Und unter Applaus, also sie hat immer Applaus mit dem Schild, Applaus,
genau.
Hat sie immer gefordert
genau,
und die Leute klatschten und so und bis zu einem Punkt, die Musik lief.
Genau, er öffnet die Kiste und die Kiste stand auf so einem Drehroller, sodass er die Kiste öffnet und einmal komplett um sich selber dreht, damit die Leute sehen, dass das eine ganz normale Kiste ist. Er hebt sie ein bisschen an, dass das Publikum reinschauen kann. Dann reicht er wieder die Hand Rapunzel Stelzenmüller, die dann ihre grazilen Beine in diese Kiste setzt und sich in diese Kiste reinsetzt und ein bisschen unsicher ins Publikum, zu ihren Eltern lächelt.
Nochmal winkt
und so weiter.
Die Presse macht Fotos. Ja.
Und
Joost Truelsen war damals da von der EOZ.
Ja, und Sebastian Zuchtriegel.
Und setzt sie rein und so und fängt sie fängt an zu sägen.
Klebt, genau.
Ne? Mhm. Also macht die Kiste zu und fängt an zu sägen. Und alle freuen sich natürlich und ahnen natürlich, was passiert. Aha, zersägt diese Jungfrau, haben wir noch nie gesehen, ist toll. Ja. Und währenddessen steht Giselle Chevalier daneben und hält sich so ihren Bauch.
Hält sich ihren Bauch,
irgendwie geht es ihr nicht gut. Mhm. Also wird ganz weiß im Gesicht, Schweißausbruch.
Die war ja schon fast im 9. Monat auch.
Genau, ja.
Sah schon aus wie so eine Tonne.
Ja,
hat man
schon gesehen. Ja, also genau.
Man hat richtig die vier Abdrücke auch schon gesehen von den Köpfen der Kinder.
Ja. Und Rapunzel fängt aber an zu schreien.
Ja.
Und alle denken so, ach, naja, klar, das muss sie jetzt machen, weil das ist ja der Trick, also die Säge und aua, 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 so. Und er sägt und sägt und er lächelt, ne? Also der Zauberer freut sich, guckt nur ins Publikum, guckt gar nicht auf die Jungfrau und sägt weiter und so. Und sie schreit immer lauter und so. Und die Leute auch immer, klatschen auch immer lauter und freuen sich darüber und sagen so, toll, das ist ja richtig echt und sowas. Und die erste Reihe, nämlich hier der magische Zirkel, Jörg Schrumpf, notiert dann, und das kann man ja hier in der Akte nachlesen, notiert dann Wahnsinnseffekt mit Theaterblut, 19:52 Uhr, tropft aus der Kiste. Und die Frau in der Kiste, Rapunzel, schreit und schreit und hört irgendwann auf zu schreien.
Ja.
Und alle so, Wahnsinn, ein Riesenapplaus, es wird weiter geklatscht.
Es wird geklatscht und er klappt, nachdem er die Kiste komplett durchgesägt hat, klappt er sie sozusagen so auf und zeigt den Inhalt.
Und der Inhalt war einerseits auf der einen Seite, man sieht so eine Wirbelsäule, die Leber, Darm.
Und es hängt der Darm so ein bisschen runter.
und dann Unterkörper.
Unterkörper.
Wieso das unten drunter ist.
Ja.
Und die Leute wussten ja, es ist eine morbide Show auch irgendwie sowas und sind immer noch am Klatschen. Ja. Und schauten dann in dem Moment natürlich auf so einen geteilten Körper. Aber es gab Standing Ovations. Die Leute standen auf
alle und auf. Wirklich klatschen. Die einzigen, die bravo, saßen, bravo. waren die Stelzenmüllers, nämlich die Eltern von Rapunzel, weil die wussten, wie ihre Tochter von innen aussieht, wahrscheinlich. Ja. Auf alle Fälle, in dem Moment, alle stehen auf.
Moment platzt bei Giselle
die Fruchtblase
und Wasser auf die Bühne. Die erste Reihe nass.
So wie es ja immer versprochen wurde. Die rutschen aus und fallen über ihre Stühle. Alle denken noch, das ist irgendwie ein Teil dieses Tricks. Ja. Der Blick, den Giselle zuwirft in diesem Moment, ist einer, der an Hoffnungslosigkeit und Enttäuschung und Trauer und Wut nicht anders zu beschreiben ist, weil er natürlich in dem Moment erkannt hat, dass Giselle ihm die falsche Säge gegeben hat.
Und er ist so wütend. Er sieht natürlich, seine Frau gebärt jetzt diese Kinder.
Die Kinder kommen alle raus.
Kommt raus und sind ja alle an der Nabelschnur. Und was macht jetzt Giuseppe? Er nimmt diese Nabelschnur und umwickelt die Hälse der vier Kinder.
Oh Gott.
Und zieht straff.
Ja.
Kann gar nicht weitererzählen, das ist so schrecklich hier.
Der Polizist des Ortes, Joachim Mundstuhl, springt aus der zweiten Reihe auf und springt über die Reihen rüber, weil er sieht, das ist jetzt nicht mehr die Show, sondern hier muss er eingreifen. Polizist Mundstuhl zieht die Waffe und schießt.
Ja, und Giuseppe Fantastico wird quasi, während er seine vier Kinder stranguliert und es leider auch schafft, also sie zu strangulieren, das heißt, diese vier Kinder haben nicht überlebt, die Frau, die geteilte Jungfrau natürlich auch nicht, das heißt, wir haben dann 5,5 Opfer eigentlich irgendwie, kriegt einen Kopfschuss.
Ja, und zwar genau in sein Auge, hinter seinem Pony, hinter dem Scheitel, dass man das gar nicht, erst denkt man, sieht man gar nicht, dass das ist.
Aber es läuft wie so eine Träne. Blut über seine weiße Haut im Gesicht, läuft das Blut aus der Wunde, der Einschusswunde. Man hat, also das Publikum von vorne hat ja gar nicht gesehen, dass sein ganzer Hinterkopf zerbarst.
Wecke war,
Also wirklich weggeschossen.
Wie so ein Kleiderschrank
offen. Ja, der Polizist musste natürlich tun, was er tun musste, der Mundstuhl. Das kam nachher. Mhm. Es war eine Riesenpanik. Die Leute sind natürlich rausgerannt aus dem Gasthaus. Das Gasthaus hat dann auch schließen müssen. Also Rüdiger Handtritt konnte danach nie wieder Kopfwurst machen oder irgendwas, was es dann eben gibt, Sülze. Also das war alles, konnte das einfach alles nicht mehr, hat dann das Gasthaus dann geschlossen. Es gab also, wie gesagt, vier Kinder, vier frischgeborene, Neugeborene tot und eine Frau wirklich bei lebendigem Leibe zersägt vor 90 Publikum. Leuten.
Ja.
Die Mutter hat das Ganze überlebt. Giuseppe war auch tot. Ne? Und sie ist dann wieder zurück nach Monaco.
Ja. Und man hat ihr die Beihilfe, also versucht Beihilfe zum Zersägen, zum Mord anzuhängen, aber konnte man nicht.
Ja, es gab keine eindeutigen Spuren.
Genau.
Es gab auch keinen mehr, der hätte eine Aussage machen können, weil ihr Mann war tot, wurde erschossen, war von der Polizei quasi erschossen worden in der Notlage. Ja, und damit wusste man nicht, war sie es nicht. Oliver Peters hat natürlich dann da nochmal richtig recherchiert, deswegen können wir ja jetzt sagen, laut Aktenlage, dass doch Spuren gefunden sind, aber erst Jahre später und damals war es dann so, als Oliver Peters das rausgekriegt hat, das war dann 1987, konnte sie nicht mehr belangt werden, weil es gab kein Auslieferungsabkommen zwischen Monaco und Deutschland.
Ja. Aber ganz interessant, weil Über Peters hatte das dann halt, er hatte das ermitteln können, ist mit dem Zug nach Monaco gefahren, also Kommissar Über Peters, für die, die noch nicht wissen, Kommissar Über Peters ist derjenige, der all diese Fälle, die wir hier, von denen wir berichten, ermittelt hat damals. Und Eva Petters ist mit dem Zug nach Monaco gefahren und hat dort in einem kleinen, sehr feinen Theater eine Show gesehen von Giselle Chevalier. Und sie hat...
Sie war die erste Zauberin.
Die erste Zauberin.
Die genau. in den magischen Zirkel aufgenommen genau. wurde.
Ja. Und sie hat ganz regelmäßig junge Männer in ihre Show mit involviert, indem sie zersägt hat. Aber natürlich war das alles ein Trick von ihr, perfektioniert. Und sie hat nicht viel Geld verdient, aber ein sehr stabiles Einkommen gehabt mit dieser kleinen Zaubershow, die ja quasi, die ihr das Leben beigebracht hat.
Ja, und letztlich wurde sie weltberühmt als die erste weibliche Zauberer.
Genau.
Die erste Zauberin und Illusionistin.
Genau.
Damals.
Es gibt ja auch ein Foto, wo sie in Las Vegas ist mit Siegfried und Roy und sie sitzt genau. auf dem weißen Tiger obendrauf.
Mit so einer Säge.
Mit so einer Säge in der Hand. Und die gucken ganz neckisch und machen so eine ganz einladende, ausladende Geste, wie so Stars das machen. Stars in der Manege.
Ja. Ja, ein sehr spannender, interessanter Fall. Sehr blutrünstig auch. Ich finde es ja auch immer schlimm, wenn Kinder dann zu Schaden kommen, die so kurz gerade auf der Welt waren.
Das ist immer schlimm, ne?
Aber es ist.
Aber so ist das Leben. So ist das Leben.
Ja.
Ja. Alles, was wir hier erzählen, ist zu 100% so gewesen, bis auf den Teil, den wir uns ausgedacht haben.
Meine Damen und Herren, wir sind am Ende dieser Folge. Wenn Sie Lust auf jetzt gerade Lust bekommen haben, zu einer Dinnershow zu gehen, dann gehen Sie mal auf improdinnershow.de, da kann man einige Karten kaufen für Dinnershows, zum Beispiel auch im Wendland.
Da wird auch gestorben, aber nur auf der Bühne und nur in unecht.
Vielleicht habe ich Bock, dich bei der nächsten Show einmal
durchzusägen. Ich hätte Bock drauf.
Mal gucken. Ja, meine Damen und Herren, das ist das Ende von Spontane Verbrechen. Ich will auch an der Stelle nochmal
sagen. Das Ende von Spontane Verbrechen?
Naja, von dieser Folge.
Ach so.
Von Folge 68, muss man auch mal sagen, wow. zwischendurch. Mhm. Ja, wir haben schon richtig viel aufgenommen.
Und ich würde gerne nochmal sagen, wir haben jetzt hier gerade, bevor wir die Aufnahme gemacht haben, haben wir eine neue Idee entwickelt, die wir sehr bald mal veröffentlichen werden. Wir sind noch nicht so ganz, es ist noch nicht so weit, dass wir das veröffentlichen können, aber es gibt auf jeden Fall Neuigkeiten.
Genau, es gibt Neuigkeiten und es wird etwas geben, wo Sie ganz aktiv und interaktiv beteiligt sein werden. Hier an den spontanen Verbrechen. Das ist schon mal als Rätsel mitzugeben heute. Und ansonsten kann ich nur sagen, danke Martin und passen Sie auf sich auf.